Ja, ihr seht noch einmal diesen Bibeltext, der uns heute auch in der Predigt begleiten wird. Lobe den Herrn, meine Seele, und was in mir ist, seinen heiligen Namen. Lobe den Herrn, meine Seele, vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat, der dir all deine Sünde vergibt und heilt alle deine Gebrechen. Interessantes Wort, komme ich nachher nochmal zu Gebrechen. Ne? Der dein Leben vom Verderben erlöst, der dich krönt mit Gnade und Barmherzigkeit, der deinen Mund fröhlich macht und du wieder jung wirst wie ein Adler. Erinnerst du dich? Erinnert ihr euch so an die schönen Dinge, die waren? Für manche war es der Urlaub, der jetzt vielleicht erst noch gar nicht so lang zurückliegt. Für manche vielleicht auch, hier habe ich ein Bild gewählt mit Fotografien aus alten Tagen. Bilder, die uns Erinnerungen wachrufen. Ich finde es spannend mit den Erinnerungen. Es passiert da etwas Merkwürdiges, wenn wir uns erinnern. Da wird Vergangenes auf einmal wieder gegenwärtig. Ah, ja, auf einmal riecht man wieder immer wenn ich mich daran erinnere, oder nicht immer, aber manchmal, wenn ich mich daran erinnere, wenn wir früher mit meinen Eltern gegrillt haben als Kinder, so ein richtiger alter Holzkohlegrill, so was weiß ich, wackelige Geschichte, was man damals so hatte, in der VW Käfer reingepackt, so zum Zusammenschrauben so ein Teil. Aber der Geruch von dieser Holzkohle und dem verbrannten Wurstpelle oder was danach, der kommt wieder mit der Erinnerung. Also es wird wieder etwas gegenwärtig, lebendig. Gefühle und Erfahrungen, manchmal, wie gesagt, bis in die Gerüche hinein, werden wieder spürbar, wenn wir uns erinnern. Ja, bei manchen ist die Erinnerung, wie gesagt, an den Urlaub noch ganz frisch. Und wir können uns an so vieles Schöne und Gute erinnern. Die Geburt eines Kindes, ein wunderschönes Familienfest. Und solche Erinnerungen bewirken ja auch etwas bei uns. Sie machen uns froh. Sie lassen uns lächeln. Sie geben uns, denke ich, immer wieder auch Kraft. Es gibt immer wieder Menschen, jetzt habe ich es tatsächlich doch daheim liegen lassen, die nehmen ja Erinnerungsstücke aus dem Urlaub mit. Wer ist so ein Erinnerungsstücke-Mitbringer? Wer macht das, was er das auch, wenn er aus dem Urlaub, gell? Also ich brauche sowas auch. Eine Muschel oder ein Stein oder irgendwas, was ich dann auf meinen Schreibtisch lege oder irgendwo hin. Und wenn ich das dann sehe, diese Erinnerungsstücke können auch eine Kraft enthalten, ja. Immer wenn ich so eine Muschel wieder in der Hand habe, denke ich an die Strandspaziergänge, die ich mit meiner Frau gemacht habe oder bei anderen Sachen eine schöne Karte oder was auch immer, was man da so hat. Die können uns motivieren, können uns entspannen, mal wieder zum Lächeln bringen oder auch Sehnsucht wecken, natürlich auch. Also das können Erinnerungen machen. Mir ist dann eingefallen, dass Erinnerungen, also das sich erinnern, Erinnerungen unser Leben von Anfang an eigentlich prägen. Ob wir das wollen oder auch nicht, prägen. Wir leben jeden Tag aus der Kraft unserer Erinnerung. Wir erinnern uns, ohne dass wir es merken, daran, wie man läuft. Einen Schritt vor den anderen setzen. Ja, das muss man im Körper ja koordiniert werden. Wir erinnern uns daran, wie wir sprechen, wie wir uns anziehen, wie wir unsere Arbeit tun, wie wir unseren Alltag oder unsere Beziehung gestalten. Da ist Erinnerung mit verbunden, ja. Wir haben das so häufig gemacht vielleicht, ja, dass das sich sozusagen in uns so zu Abläufen geworden ist. Aber wäre dann nicht unser Erinnerungsvermögen ständig am Arbeiten, wir wären hilflos und lebensunfähig. Manchmal sieht man das ja heute bei Menschen, denen die Erinnerung verloren geht. Wer vergisst, der verliert. Das spüren die Älteren unter uns vielleicht stärker als die Jüngeren. Aber das gilt nicht erst im Alter, wenn es an die ganz elementaren Dinge geht. Ich denke, das gilt auch mitten im Leben, zum Beispiel im Blick auf Arbeit, auf die Arbeit oder auf Prüfungen. Wer vergisst, verliert Punkte oder sogar den Job. Das gilt auch im Bereich unserer Beziehungen untereinander. Wer vergisst, der verliert. Viele Freundschaften sind Opfer des Vergessens geworden. Ich höre es dann immer wieder, also ich bin einer, ohne dass ich mich da jetzt groß ins Licht stelle, aber ich pflege Freundschaften. Mir sind Freundschaften wichtig und gibt andere in unserer Familie, für die ist das nicht ganz so wichtig. Ah, die könnte sich auch mal melden. Ja, das stimmt. Aber für mich ist es wichtig, ich vergesse, also ich denke dann immer wieder dran, ich nehme den Kontakt auf und ich vermute, manche Freundschaft wäre jetzt schon auch nicht mehr so unbedingt als Freundschaft da, wenn man das vergisst. Wenn man sich einander vergisst, dann verliert man. Ich denke, es ist für alles wichtig. Dann kann das jetzt, muss das tiefen jetzt an dieser Stelle. Aber wer sich nicht erinnert, der vergisst. Wer vergisst, der verliert. Der Wochenspruch, wie gesagt, den wir für diese Woche haben, der uns hier in jeder Hinsicht, denke ich, auch herausfordert, ist dieses Wort: Lobe den Herrn, meine Seele, vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Für mich ist so die Herausforderung und so die Beziehung, die für mich so wichtig geworden ist in diesem Spruch, in diesen beiden Worten: Lobe den Herrn und vergiss nicht. Vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Diese Aufforderung erinnert mich an die merkwürdige Beschaffenheit meines Gedächtnisses. Vielleicht haben sich manche schon gewundert, warum da vorne ein Kochtopf, ein Sieb und zwei Steine und so was steht. Vielleicht haben es manche auch noch gar nicht bemerkt. Ja, also ich habe mir, weil das für mich so anschaulich war, habe ich mir das heute mitgebracht. Und zwar, für mich ist es so, manchmal erinnert mich mein Gedächtnis an ein Sieb. Ja, das kennen wir, gell? Das ist ein Dom, ich mache das jetzt mal, demonstriere euch das. Da gibt es so manche schwere Dinge im Leben. Das kann ich sogar noch so reinfallen, dass man kommt man nichts. Wenn die im Sieb fallen, was passiert damit? Nein, oben, da fällt nichts so. Das Schwere, das Schlechte ist unverweise präsent. Wenn aber das Gute in meinem Leben kommt, frisches Wasser, hier, ja, Gutes, was passiert damit? Schönflaut. Und was bleibt am Ende über? Es gibt ja beides. Gutes und auch so anderes in meinem Leben. Was passiert? Das Gute läuft davon, das andere bleibt. So kommt mir mein Gedächtnis einfach vor. Ich erinnere mich viel öfter und viel mehr an Schlechte oder an die nicht so guten Sachen. Dann wünschte ich mir manchmal, mein Sieg wäre wie ein Kopf. Warum? Da sind die Steine auch drin. Aber das Wasser, wenn ihr es jetzt sehen könntet, bedeckt die Steine. Das ist auch da. Und es bedeckt dich sogar so, dass es drüber ist. Ja. Das Gute überwiegt oft und bedeckt es. Das sind so diese Bilder, die mir beim Gedächtnis eingefallen sind. Und im Erinnern. Lass es mal den Punkt stehen. Vielleicht hilft es ja dem einen oder anderen auch, dass ich solche ganz alltäglichen Bilder,
ja, viel mehr als so viel theologische Gerede. Der Beter des 103. Psalms weiß um die Kraft der Erinnerung. Und die Bibel weist uns an vielen Stellen auch auf die Kraft und die Notwendigkeit der Erinnerung in unserer Beziehung zu Gott hin. Wer vergisst, der verliert. Das gilt auch im Glaubensleben. Es gilt für den Bereich dessen, wenn wir in unserer Beziehung mit Gott sind. Wer vergisst, der verliert. In der Erinnerung an Gott, an seine Guttaten, die Wohltaten, das Gute, das er uns getan hat, liegt die Kraft für unser Leben. Die Erinnerung an das Gute, vorhin habe ich es ja gesagt, dieses schöne Nada de Falta hat das Lied geheißen, ich habe genug, aber da muss ich mich dran erinnern, dass ich genug habe. Sonst könnte man in diesen Tagen schlaflose Nächte kriegen. Manche zumindest, ja. Weil man Angst haben müsste, reicht's eigentlich noch, was ich habe, für das, was ich brauche fürs Leben. Die Erinnerung an Gott und seine Guttaten geben Kraft. Und wir brauchen diese Kraft für unseren Alltag, für die Beziehungen untereinander, für die Motivation zum Arbeiten, zum Lernen, zum Gestalten, zum Hoffen, zum Weitermachen dort, wo wir am liebsten vielleicht aufgeben würden. Da brauchen wir diese Kraft. In der Erinnerung also am Festhalten an Gott und seinem Guttaten, seinem Tun für uns und an uns, wird seine Kraft lebendig. Darum erinnert uns der Psalmbeter, vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Das ist die Kraftquelle für dein Leben. Erinnere dich an seine Guttaten, vergiss nicht, was er dir getan hat und schöpfe daraus Vertrauen, dass Gott auch weiter da ist. Was sind das für Guttaten? Was hat Gott Gutes getan? Mein löchriges Gedächtnis, siehe das Sieb, spürt das Gewicht der Steinbrocken. Es bleibt oft genug an ihnen hängen, im wahrsten Sinne des Wortes, stolpert über sie, am Schweren und am Dunklen, an dem, was mich belastet, was mir auf der Seele und auf dem Herzen liegt, mein Denken und Fühlen ausfüllt und oft alle anderen Erinnerungen davon fließen lässt. Und der Psalmbeter kannte wohl selbst diese Kraft, auch der belastenden Erinnerungen, der lähmenden. Und darum lässt er uns mit der Aufforderung nicht allein. Er stellt uns in den ersten 4 Versen des Psalms Guttaten Gottes vor Augen, Kraftquellen für unser Leben, wenn wir sie nur in der Erinnerung behalten. Ihre Kraftwirkung werden sie dann in unserem Leben entfalten. 4 Kraftquellen, vielleicht sind sie auch dafür da, dass lang vielleicht schon vertrocknete Lob Gottes wieder in uns aufkeimen und wieder lebendig werden zu lassen. Ich habe hier so ein paar ganz schlichte, ach, mein Topf und mein Sieb, jawohl. 4 ganz primitive Bildchen mitgebracht, die uns vielleicht helfen. Das erste, Gott sagt Ja zu mir und er lädt uns an seinen Tisch. Ich fand das auch schön in dem Lied am Anfang, hat man das ja auch so gesehen. Gott vergibt mir, er vergibt dir all deine Schuld, heißt es da. Gott reicht mir also seine Hand zum Frieden. Schuld und Versagen bedeuten bei ihm nichts mehr. Wenn wir seine Hand nur nehmen, wenn wir die Einladung, die er damit ausspricht, in sein Haus annehmen. Und das Schöne, diese Einladung gilt nicht nur einmal im Leben. Sie gilt uns immer wieder. Der Text ist hier in der Gegenwart gehalten. Er vergibt dir. Nicht er vergab dir. Oder er wird dir einmal vergeben. Es ist so eine, wenn man die Satzverbindung im Urtext liest, ist es eine immer wieder. Er gibt uns die Möglichkeit, dass wir zurückkehren können. So wie der verlorene Sohn aus dem Haus fort und dann wieder zurückgekehrt ist. Wenn wir ihm unsere Schuld bekennen, wenn wir sagen, wir wollen doch bei dir sein, wir sehen ein, dass der Weg, den wir gegangen sind, nicht der richtige war. Seine Hände sind uns dann offen entgegengestreckt, die Tür steht uns offen, sein Tisch zum Festmahl, der ist gedeckt. Das Erste, er vergibt uns die Schuld, er öffnet uns die Tür, eine Kraftquelle, nicht verzweifeln zu müssen an dem, was uns nicht gelingt. Das Zweite, Heilung. Gott ist unser Arzt. Er heilt, heißt es da, alle deine Gebrechen. Er heilt von nicht nur von Krankheiten. Mir gefällt dieses alte Wort, habe es vorhin gesagt, Gebrechen, also das steht da jetzt nicht, aber wir haben es ja gehört. Luther hat dieses Wort gewählt. Es ist offener als das Wort Krankheit. Dieses Wort im Deutschen ist sehr einseitig bei uns besetzt, körperlich, biologisch. Krank ist, wenn ich irgendwas, wenn mir irgendwas fehlt, wenn mir irgendwas wehtut. Dennis arm. Oder andere Sachen. Ne? In der Bibel, die Bibel sieht den Menschen immer als Ganzes, nicht nur den Körper. Mensch ist Leib, Seele und Geist. Und darum meint Gebrechen an dieser Stelle alles, was unser Leben sozusagen einschränkt, kränkt, krank macht, uns behindert, Leib und Seele verwundet oder schwach macht. Gott sagt, er ist unser Arzt. Er selbst ist nicht nur der Arzt, der Diagnose und Therapie verordnet und stellt, er ist auch die Medizin. Er ist gleichzeitig die Medizin. Er ist die heilsame Kraft für unser Leben und in unserem Leben. Das schließt für mich, sage ich ausdrücklich, medizinisches Arbeiten nicht aus, sondern völlig mit ein. Weil er kann er genauso durch Medikamente und durch Ärzte tun. Heilung und körperliche Gesundheit sind dabei nicht immer deckungsgleich. Das erleben wir manchmal sehr schmerzhaft, fragend vielleicht an uns selbst oder auch um uns, an Menschen. Und ich habe auch keine Antworten, warum manche Menschen nicht gesund werden. Leide an diesem Punkt auch, weil ich bete für Menschen auch, dass sie gesund werden. Das heißt, von ihrem biologischen, körperlichen Gebrechen sozusagen heil werden. Aber ich weiß, das ist die andere Seite von Menschen, die äußerlich, möchte ich jetzt mal sagen, die krank waren, die krank sind und die trotzdem Gottes heilende Kraft in ihrem Leben bezeugen, sagen, Gott hat mich heil gemacht. Ja, da schüttelt man manchmal den Kopf, aber ich habe das gelernt, auch als etwas zu sehen, was mir selber Mut gibt, wenn ich bei solchen Menschen saß, egal ob am Krankenbett oder in der Wohnung, und die das gesagt haben, Gott gibt mir heilende Kraft, er macht mir Mut. Und das macht mir Mut, nicht nur auf das Sichtbare zu schauen, sondern auch auf das Unsichtbare, was ich nicht sehen kann, zu vertrauen und mich seinem heilsamen Handeln zu öffnen. Gott ist derjenige, der heil macht, er ist die Medizin. Für mich ist es auch immer wieder am Abendmahl so, dass ich das so für mich nehme. Es ist wie die Medizin, die ich nehme, wenn ich Brot und Traubensaft, die ja Brot und Traubensaft sind, aber ich nehme sie in diesem Glauben, diesem Vertrauen, dass Gott auch das einfach heilsam in mir wirkt, so wirkt, wie wenn ich diese Dinge zu mir nehme. Nicht magisch verstanden, aber
als etwas, was uns gegeben ist, wo er uns spürbar wird. Medizin zum Leben. Das Dritte, also das Erste, Gott vergibt, Gott heilt. Das Dritte, oh halt, eins zu viel. Gott befreit. Befreiung zum Leben ist in diesem Vers. Aus der Grube, vom Untergang, vom Verderben heißt es da, rettet Gott uns. Zieht uns heraus. Ich habe hier nochmal so eine Handschelle damit rausgenommen, weil es tatsächlich auch um Befreiung geht. Er kauft uns frei von der Macht des Todes durch Jesus. Darin hat Gott ein Gesicht bekommen. Diese Befreiung hat ein Gesicht bekommen. Er befreit auch von Angst und von Furcht in und um mein Leben, in meinem Leben und um mein Leben. Er sorgt für mich als mein neuer Herr. Dieses Wort, ich ringe immer mit inzwischen, damit ist ja ein altes Wort aus der Sklavereisprache des Neuen Testaments entlehnt. Da hat einem Herrn der Sklave gehört und er hat sich um ihn gekümmert oder eben auch nicht. Ein guter Herr hat seinen Sklaven gut behandelt, seinen Diener. Also wir kennen das heute nicht mehr so. Ja, aber Jesus ist der gute Hirte. So haben wir es auch in diesem Lied vorhin gehört. Er kümmert sich um uns und sorgt sich für uns. Er bezahlt sozusagen mit seinem Leben für mein Leben und das macht uns frei. Frei zum Leben. Zu einem Leben hier in dieser Welt, zu einem Leben miteinander und zu einem Leben, das ausgerichtet auf Gott ist. Und das Letzte, die letzte Kraftquelle, sozusagen die Erhöhung. Ich habe eine Krone mit hier reingeschlagen. Er krönt dich mit Gnade und Barmherzigkeit, schließt der Vers hier oder der Abschnitt. Das heißt, Gott hebt mich auf. Im Kreuzworträtseln heißt es immer, erhöhen und erheben, irgendwie so in Dingen, das heißt adeln. Er adelt uns, da kommt das Wort adeln rein. Ne? Er hebt mich auf und ehrt mich. Er lässt uns eine ganz besondere Auszeichnung zuteil werden, nämlich seine Vaterschaft. Er erklärt sich sozusagen zum Vater auch für uns durch Jesus und uns zu seinen Kindern. Gotteskinder dürfen wir uns nennen. Königskinder heißt es an manchen Stellen in Liedern, weil er der König ist. Jesus macht uns dazu, darum hier als Bild diese Krone. Und mit dieser sozusagen Erhöhung haben wir auch ein neues Zuhause, egal wo wir jetzt leben und wohnen. Aber wir haben ein Zuhause, das uns jetzt schon offen steht, wo wir immer hin können, mit unseren Sorgen zu unserem himmlischen Vater gehen können und ihm das klagen oder sich uns mit ihm freuen. Und wir haben ein Zuhause, was über dieses Leben hinaus uns einfach schon sozusagen dasteht. Sein Haus, seine Zuhause. Unsere Zukunft ist damit jetzt schon geklärt mit dieser Erhöhung. Über den Tod hinaus sind wir bei ihm. 4 Guttaten, 4 Kraftquellen, die uns hier gegeben sind. Ich habe es ja mal mit dem Kreuz so in Verbindung gebracht, weil es auch 4 Seiten hat. Wie können wir diese Guttaten in Erinnerung behalten? Wie gelingt uns das? Wie gelingt uns das, uns zu erinnern, nicht zu vergessen? Wie gelingt es uns im Alltag? Was machen wir da? Wir helfen unserem schwachen Gedächtnis auf. Memos am Spiegel, Knoten im Taschentuch. Woran wollte ich mich noch erinnern? Also mit dem Knoten finde ich nicht so ganz einfach. Finde ich dann manchmal auch schon so Zettel oder irgendwas, was mich erinnert, um mir zu helfen, weil ich vergesslich bin. Ein Erinnerungszeichen. Erinnerungszeichen helfen uns. Ein Erinnerungszeichen seiner Liebe zu uns ist da hilfreich. Früher hing in den Stuben oft ein Kreuz. Manche in Bayern, in katholischen Stuben, heute noch ein Kreuz. Eine Erinnerung an den Gekreuzigten, an den, der da ist, der für uns da ist, an den ich mich wenden kann, dessen Liebe mir gilt. Vielleicht hilft uns ja ein sichtbares Kreuz auch zum Erinnern im Alltag, dass Jesus da ist. Ich habe für auf meinem Schreibtisch, ich glaube, ich habe es auch schon mal mitgebracht, so ein schönes Kreuz gehabt, wo innen so die Form einer Gestalt ausgesehen, ein Osterkreuz, da leuchtet das Licht oder sozusagen durch. Egal wie, kann ja sein. Also mir hilft es zumindest. Das ist für mich ein Erinnerungszeichen, sein Kreuz. Das zweite und dritte Erinnerungszeichen, wir kennen sie alle. Für mich ist das Abendmahl ein Erinnerungszeichen. Darum nicht nur zweimal im Jahr Abendmahl, sondern
häufig Abendmahl, weil es einfach sichtbar ist. Wir können es schmecken, wir können spüren und diese Liebe Gottes zu uns darin nochmal ganz neu fassen. Es steht uns nicht nur vor Augen, sondern wir nehmen es sogar in uns auf. Gottes heilsames Handeln, seine Vergebung, diese Befreiung, dieses wieder zueinander gestellt werden in seiner Familie. Und da gehört dann für mich auch die Taufe dazu als Zeichen, die Taufe als Erinnerungszeichen. Immer mehr Kinder oder Jugendliche wollen ja auch erst getauft werden, wenn sie das selber spüren können. Kann ich gut verstehen. Vielleicht hilft es uns auch mit Tauferinnerungsfeiern für die, die das schon lange hinter sich haben, das zu bedenken. Für uns Methodisten ist es sicher auch aus unserem Erbe die Bundeserneuerung. Wann waren die das letzte Mal hier? Schon eine Weile her. Aber einfach etwas Sichtbares, etwas, was man machen kann, wo wir uns dran erinnern, zeichenhafte Erinnerung. Vier Quellen also, die so oft wir uns nur an sie erinnern lassen und erinnern, Kraftquellen in unserer Kraftwirkung, in unserem Leben entfalten und Gottes Lob wieder in uns aufkeimen und lebendig lassen wollen. Das Lob Gottes und die Erinnerung an das Gute, das er mir, uns getan haben, gehören darum untrennbar zusammen. Darum am Anfang, lobe den Herrn, vergiss nicht. Es gehört zusammen. Aus dem Lob erwächst Dankbarkeit und Erinnerung, was Gott Gutes getan hat. Vergiss nicht, diese Aufforderung nicht zu vergessen. Weck Lob in mir, wenn ich es nicht vergesse und mich dankbar an das erinnere, was ich habe durch Gott. Also es bedingt sich irgendwie beides. Die Erinnerung führt zum Loben, das Lob öffnet die Augen und weckt die Erinnerung. Also womit fangen wir an? Mit dem Loben, mit dem Erinnern, vielleicht mit einem Gebet. Herr, mein Gott, öffne mir die Augen, damit ich deine Guttaten sehe. Öffne meine Ohren, damit ich deine Stimme höre. Öffne meinen Mund, damit ich dich lobe. Und öffne mein Herz, damit ich dich nicht vergesse und aus deiner Liebe lebe. Amen.